MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Deutschland hat wieder einen neuen Bundestag. Gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Bevölkerung, der Bürger, die gemeinsam in einem Parlament sprechen und Gesetze beschließen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Die Demokratie ist global gesehen auf einem absteigenden Ast. Und dass auch die Demokratie in Deutschland geschützt werden muss, das ist Thema der neuen Ausgabe des Innehalten-Magazins. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter unserer Printredaktion, Florian Ertl. Er ist hier bei mir im Studio. Grüß dich, Florian.
Corbinian, grüße dich.
Ja, du hast in deinem Grußwort, ich habe jetzt Grußwort gesagt, in deinem Editorial hast du darauf hingewiesen, dass die Demokratie zu schützen schon bei der Sprache beginnt und dass heute die Gesellschaft auch mehr und mehr als Spiel verstanden wird, dass man gewinnen kann. Woran machst du das fest und wo siehst du da Gefahren für die Demokratie?
Also ich habe es im Editorial ganz konkret auf den US-Präsidenten Herrn Trump bezogen. Wenn man sich dessen Sprache anschaut, dann wird man bemerken, dass eines seiner Lieblingsworte ja der Deal ist. Und er macht immer große Deals. Er macht also keine Politik, sondern jetzt mal übersetzt, er macht also Geschäfte. Und der Dealmaker ist im Englisch-Amerikanischen also der große Geschäftemacher, der da also etwas, ja, wagt, wie ein so ein bisschen so ein Spieler und dann einen großen Fisch an Land zieht. Und das ist etwas Neues. Und um einen Deal, also seine eigenen Ziele durchzusetzen, da scheinen dem US-Präsidenten offensichtlich ja jegliche Mittel auch recht. Also es werden bisher alle Gewohnheiten so täglich außer Kraft gesetzt und es kommt wieder eine neue Unglaublichkeit dazu. Wenn sich alles mehr so, jetzt sage ich es mal etwas salopp, so in Gangstermethoden ausartet und Politik nur noch hier so ein schmutziges Geschäft wird, dann leidet nicht nur die Gesellschaft darunter, dann leidet die ganze Welt darunter. Und ja, man sieht ja auch, was da täglich Neues aus dem Weißen Haus so zu uns herüberdringt.
Gespielt ist in der Politik vielleicht schon immer worden, aber früher waren es vielleicht eher Schachspieler, das waren noch Strategen. Heute wird nicht mehr Schach gespielt, sondern es wird gepokert, alles oder nichts. Das ist natürlich auch ein Teil dieser politischen Realität. Aber ihr schaut natürlich nicht nur in die USA, sondern ihr schaut ganz konkret nach Deutschland und habt euch die Situation in Deutschland einordnen lassen. Wir haben ja jetzt gerade eine Bundestagswahl gehabt mit einer hohen Wahlbeteiligung. Das spricht ja eigentlich für eine funktionierende Demokratie. Aber ist das noch eine Selbstverständlichkeit?
Ja, um es nochmal auf Amerika zu beziehen, dieses Gehabe oder dieses Politikverständnis, das schwappt natürlich auch herüber zu uns. Und auch hier wird es durch diverse Parteien vorangetrieben, natürlich in allererster Hinsicht durch die AfD. Wir haben mal den Publizisten und Politikwissenschaftler Andreas Püttmann, eine recht renommierte Stimme im allgemeinen Diskurs, befragt, beziehungsweise mein Kollege Joachim Burkhardt in einem Interview: Ist denn tatsächlich unsere Demokratie in Gefahr? Und also er kommt da schon zu einem recht nüchternen Ergebnis, denn dass sozusagen das Trump'sche Gehabe sich hier im Verhalten der AfD in vielen Bereichen durchaus widerspiegelt und dass auch hier die Parteien des politischen Randes mit ihren besonderen Methoden, mit ihrer Sprache auf dem Vormarsch sind. Nun ist Püttmann aber auch Christ bzw. Katholik auch und deswegen, also die Lage ist zwar ernst, aber nicht hoffnungslos, weil für uns Christen ist das Ganze nicht hoffnungslos. Man muss aber schon, sage ich mal, die Hände da nicht in den Schoß legen, sondern auch sich aktiv dagegen stemmen, gegen diese Haltungen, gegen diese Stimmung. Da kann jeder was dazu tun. Und also es ist durchaus lesenswert.
Und kommen wir noch zu etwas ganz anderem, nämlich die Fastenzeit, die läuft ja noch bis Ostern, bis Mitte April. Inwiefern greift ihr die denn nochmal auf?
Also einen ganz kleinen Kunstexkurs sozusagen. Ich weiß nicht, wer von unseren Hörerinnen und Hörern sicherlich schon sehr viele im Münchner Dom gewesen sind, aber ich weiß nicht, wie viele von denen zum Beispiel schon mal in die Krypta gegangen sind. Die Krypta unterm Altarbereich. Ich weiß nicht, Corbinian, wie schaut es mit dir aus?
Ich glaube, ich war schon einmal drinnen, aber ich habe jetzt ehrlicherweise kein genaues Bild vor Augen und wüsste jetzt auch gar nicht, was es da Besonderes zu entdecken gibt. Klär mich mal auf.
Es sind nur wenige Stufen hinunter. Es ist ein niedriger Andachtsraum, so mit rötlichen Blankziegeln, ja, recht modern. Und an der Stirnseite sozusagen, da sehen wir ein großes expressionistisches Werk, dem Passionstriptychon von Karl Kasper. Hängt erst so seit Ende der 70er Jahre da unten. Das ist interessant, kam also sehr spät erst zu diesen Ehren. Und auf diesem Triptychon, also auf diesem Flügelaltarbild sozusagen, sind die Passionsszenen vom Gründonnerstag, vom Abendmahl bis zur Auferstehung abgebildet, in eben expressionistischer Weise. Und ich erkläre ein bisschen, was es denn erstens mit dem Kunstwerk, zweitens aber auch mit dem Maler auf sich hat. Das ist eine ganz interessante Vita, weil er auch in der NS-Zeit verfemt war und von der Kirche eigentlich nicht immer für ja, groß erachtet wurde.
Also Inhalten, Magazin besorgen, unter den Arm klemmen und dann mit Expertise unseres Redaktionsleiters Florian Ertl das Triptychon im Münchner Liebfrauendom bestaunen. Das neue Inhalten Magazin gibt's in vielen Kirchen des Erzbistums oder auch als Abo zu Ihnen nach Hause, entweder als Printmagazin oder in der Michaelsbund-App. Wir wünschen auf alle Fälle viel Spaß beim Durchblättern. Gesagt bekommen, dass man etwas nicht gut macht oder jemand nicht zufrieden ist mit dem, was man macht, das ist nie leicht. Wie reagiert man da? Auch Erzieherinnen in der Kita kennen das. Bei mir ist jetzt meine Kollegin Steffi Schmidt vom Kita-Radio keine Erzieherin, aber du kennst sie, Erzieherinnen, die müssen sich einiges anhören, oder?
Ja, da hast du recht. Die bekommen oft von Eltern einiges ab. Das ist auch meist gar nicht böse gemeint, aber wir kennen das ja selber, wenn es um die eigenen Kinder geht, dann ist man da schon auch emotional und dann bekommt vielleicht auch mal jemand anders was ab.
Aber ist doch dann schon auch hart, oder? Also was man sich dann als Erzieherin anhören muss, du sagst es, die Eltern sind dann in emotionalen Situationen und wie steckt man das dann als Erzieherin dann weg, wenn man sich das an einem Tag von 4 Eltern anhören muss?
Also ich denke mal, wegstecken muss man da gar nichts, aber man sollte den Umgang damit üben. Und ganz wichtig ist es eben in Gesprächen, dass man das Gegenüber, also in dem Fall jetzt die Eltern, dazu bringt, dass sie einem erstmal wieder zuhören. Und dabei ist es ganz wichtig, sagt Sibylle Schmitz, Pädagogin und Referentin, erstmal selber zuzuhören.
Dieser Anfang vom Gespräch ist so wichtig, dass man die Eltern das erstmal schildern lässt, auch fragt, was ist ihre Sorge dabei. Manche Eltern kommen dann auch gleich und sagen, wir haben mit anderen Eltern gesprochen, die haben das auch beobachtet und so weiter. Dass man da auch erstmal nachfragt, was haben sie denn genau besprochen, was haben die denn erzählt. Und dass man sie dann langsam hinleitet im Gespräch zu, so jetzt gehen wir mal in die Sichtweise, die wir im pädagogischen Alltag haben. Da hilft es, wenn man mit so Moderationssätzen arbeitet, dass man sagt, okay, ich habe jetzt erstmal verstanden, was Ihr Anliegen ist und wie Sie das erlebt haben. Jetzt schildere ich Ihnen meine Sichtweise.
Aber ob das dann immer klappt, dass die Eltern dann auch wirklich den Erzieherinnen zuhören?
Ja, also immer klappt das natürlich nicht. Da gibt es keinen Königsweg. Aber es ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll, dann zu sagen, ja, ich habe jetzt gehört, wie Sie das wahrnehmen. Jetzt schildere ich meine Sicht. Ganz gefährlich ist es aber, dass man dann nicht so in das Fahrwasser kommt und sich gleich verteidigt oder aber Dinge sagt, die vom Gegenüber als Verteidigung aufgefasst werden könnten.
Ja klar, dann entsteht so ein Hin und Her und letztendlich wirft man sich dann irgendwann mal einfach nur noch abwechselnd Sachen an den Kopf. Aber wie kommt man denn dann aus dieser Spirale raus oder am besten gar nicht rein?
Also einen Punkt haben wir ja schon gesagt, den Eltern erstmal zuhören und zwar ganz egal, was sie erzählen. Und dann als Erzieherin nicht gleich sagen, nee, das kann ja gar nicht so gewesen sein, sondern sich das erstmal im Idealfall anhören, ohne was zu entgegnen, so schwer das auch fällt. Und dann vielleicht ganz neutrale Fragen zu stellen. Also wie, wann war denn das? Was hat denn Ihr Kind genau erzählt? Und dann, das ist auch ganz wichtig, rät Sibylle Schmidt, sich Zeit nehmen.
dass man dann sagt, okay, ich werde jetzt erstmal drüber nachdenken, ich werde es mit der Kollegin erstmal Rücksprache halten und dann komme ich nochmal für ein Feedback oder für eine Rückmeldung auf sie zu. Also allein schon diese Erkenntnis, ich muss dann nicht sofort ein Statement abgeben, ich muss dann noch gar keine Meinung dazu haben. Das ist eigentlich eine Selbstüberforderung, in Bruchteilen von Sekunden sofort, bäm, eine Meinung zu einer Beschwerde zu haben, die ich da jetzt gerade ganz spontan und unerwartet bekomme.
Ja, das ist natürlich ein super hilfreicher Tipp, dieses nicht immer sofort reagieren, Impulskontrolle. Das ist natürlich nicht nur für alle in der Kita und für die Erzieherinnen sinnvoll, sondern für jeden von uns in jeder Lebenslage kann man ja in so eine Situation kommen, wo man mit diesen Tipps auch einfach ein bisschen besser wieder rauskommt oder das Ganze ein bisschen konstruktiver handhaben kann. Mehr zum richtigen Umgang mit Beschwerden, das gibt's heute Abend im Kita-Radio zu hören mit meiner Kollegin Steffi Schmidt, dem MKR, um 7:15 nach dem Gottesdienst oder als Podcast auf inhalten.de und beim Streaming-Anbieter Ihrer Wahl. Gesundheit, das ist etwas, was vor allem die Großeltern einem zum Geburtstag wünschen. Ein möglichst langes Leben bei bester Gesundheit, das wollen auch die Vertreter der Longevity-Bewegung. Darauf richten sie ihr ganzes Leben aus. Sport, Ernährung und Gesundheitsdaten werden getrackt, das ist das eine. Doch manche gehen noch weiter. Mein Kollege Christian Moser hat einen Vertreter der Bewegung getroffen.
Gregor Karmann ist 33 Jahre alt und er hofft, dass er noch viele Jahre vor sich hat. Beyond 100, über 100 heißt seine Homepage, auf der er über seinen Longevity-Alltag berichtet. Doch anders als der Name vermuten lässt, ist sein Ziel nicht unbedingt, über 100 Jahre alt zu werden.
Einer der Hauptbeweggründe, warum ich das mache, ist nicht, weil ich möglichst lange leben möchte, sondern möglichst lange eigenständig und gesund bleiben möchte. Für mich ist die schlimmste Vorstellung im Alter, im Altenheim zu sitzen, alleine und irgendwie ans Bett gefesselt oder an den Rollstuhl gefesselt oder nicht mehr so mobil, dass ich selbstständig was machen kann. Das ist für mich fast schlimmer als die Vorstellung zu sterben.
Um möglichst lange mobil zu bleiben, richten Longevity-Vertreter wie Karmann ihr ganzes Leben auf dieses Ziel aus. Schlaf, Ernährung, Bewegung werden optimiert. Doch es gibt Vertreter, die gehen weiter. Mit umstrittenen Methoden wie genetischen Eingriffen, Blutplasmatherapien oder KI-gestützter Körperüberwachung. Wo also liegt die Grenze zwischen gesunder Langlebigkeit und Fanatismus? Für die Medizinethikerin und ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alina Büchs, ist die Alltagstauglichkeit ein Gradmesser.
Also wenn meine Gedanken den halben Tag darum kreisen, wie viele Nahrungsergänzungsmittel ich schon genommen habe oder noch nehmen soll, dann hat das natürlich Effekte auf den ganz normalen Alltag, die man, glaube ich, schon sehr kritisch diskutieren kann.
Der Alltag von Gregor Karmann ist strukturiert. Täglich Sport, 3 Mahlzeiten, keine Snacks, ausreichend Schlaf. Zimmertemperatur und Kopfkissen genau gewählt. Er geht regelmäßig zu verschiedenen Vorsorgeuntersuchungen und trackt Gesundheitsdaten. Doch eins hat er in den 3 Jahren, in denen er sich mit Longevity beschäftigt, gelernt.
Ich möchte auch nicht morgens schon aufstehen und ganz genau wissen, wie mein Tag abläuft, sondern ich brauche auch da einfach Abwechslung, sonst habe ich keinen Spaß mehr dran. Ich habe so meine Prinzipien, aber nicht meine Routinen. Ich war früher so sehr strukturiert und streng und war dann sauer, wenn was nicht geklappt hat, habe aber dann irgendwann gemerkt, Moment mal, du beschränkst dich da aus den falschen Gründen oder stresst dich da aus den falschen Gründen.
Und nicht zu vergessen, auch Stress schadet letztlich der Gesundheit. Gregor Karmann wertet gerne seine Daten aus. Dabei geht es ihm langfristig nicht allein um die Zahlen.
Mir macht es Spaß zu sehen, wenn ich etwas regelmäßig mache oder etwas auch nicht mache, was es dann für Auswirkungen auf meinen Körper hat. Und dann macht es auch einem wiederum Spaß, diese Dinge zu machen, weil man weiß, okay, dadurch habe ich mehr Energie, dadurch kann ich wandern gehen, Marathon laufen, schwimmen gehen, ich kann noch länger coole Sachen mit meinen Kindern, Enkelkindern machen. Genau solche Sachen motivieren mich dann.
Manchen Longevity-Anhängern reichen diese Perspektiven aber nicht. Anders als bei Karmann ist ihr Ziel extremer. So will der US-Amerikaner Brian Johnson unsterblich werden. Der Millionär soll sogar jährlich 2 Millionen Dollar dafür ausgeben. Einem soll das bereits vor 2000 Jahren schon gelungen sein, und zwar ganz ohne Geld. Jesus Christus. Daran glauben Christen weltweit. Ihrem Glauben nach endet das Leben nicht mit dem Tod, sondern danach folgt das ewige Leben. Laut der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland sind weniger als die Hälfte der Deutschen Teil einer Kirche. Für Alina Büchs könnte das auch den Zulauf einer Bewegung wie der von Longevity erklären.
Es gibt schon einige Jahrzehnte einige Medizinsoziologen, aber durchaus auch Theologinnen und Theologen, die formulieren, dass die Medizin nicht nur Longevity, sondern die Medizin insgesamt ein Stück weit eine Lücke füllt, die eben dadurch entsteht, dass der Glaube in der Gesellschaft insgesamt abnimmt, dass die organisierte Religion ein Stück weit auf dem Rückzug ist, dass Kirchenmitglieder verlieren und so weiter und so fort. Dass es also ein Bedürfnis in der Gesellschaft gibt, in der Bevölkerung gibt, Orientierung woanders zu bekommen.
Die Vertreter der Longevity-Bewegung können auf andere wie Jünger wirken, die teilweise missionarisch unterwegs sind. Ob das ihr Leben wirklich erfüllt, das kann nur jeder von ihnen für sich beantworten. Christian Moser für das MKR.
Mehr zum Thema Longevity können Sie auch auf innehalten.de lesen. Dort finden Sie übrigens auch das neue Buch von Alina Büchs, Leben und Sterben. Darin geht die Ethikerin auf existenzielle Fragen ein. So, wenn Sie schon richtig wochenendreif sind, aber noch keine Ahnung haben, was Sie da unternehmen könnten, wir können Ihnen da helfen. Beziehungsweise mein Kollege Willi Witte hilft da. Der hat nämlich ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.
Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
Am Freitagabend feiert ein Literaturklassiker Premiere auf der Bühne des Kirchenzentrums Maximilian Kolbe. Der alte Mann und Mr. Smith. Gottes Werk und Teufels Beitrag, erzählt von Gott und dem Teufel. Beide sind in Menschengestalt auf der Erde unterwegs, um zu schauen, wie sich die Menschen entwickelt haben. Wenn sie sich vorstellen, nimmt niemand sie ernst und bald sind die beiden seltsamen Gestalten auf der Flucht vor dem FBI. Die skurrile Geschichte bringt die Theatergruppe Maximilian Kolbe auf die Bühne. Am Freitag und auch am Samstag, jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 6 Euro. Im Pfarrsaal des Kirchenzentrums Maximilian Kolbe in der Maximilian Kolbe Allee 18. Am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr. Strom ab heißt es am Samstag im Deutschen Museum. Dann bringen kleine Tüftler ab 10 LEDs zum Leuchten und setzen mit einer Solarzelle einen Motor in Gang. Die Teilnehmer können ausprobieren, wie Motoren, Schalter und Batterien funktionieren und wie Stromkreise gebaut werden. Strom ab im Deutschen Museum dauert eine Stunde und beginnt am Samstag um 12.30 Uhr. Die Kinder ab 10 Jahren sollten von einem Erwachsenen begleitet werden. Der Kurs kostet 60 Euro. Informationen zur Anmeldung auf der Homepage des Deutschen Museums. Am Wochenende dreht sich in St. Philippus wieder alles um CDs, LPs und DVDs. Und auch gut erhaltene Bücher finden die Besucher beim Flohmarkt der Pfarrei. Ganz wichtig, auch für Kinder gibt es ein großes Angebot an Medien. Der Flohmarkt hat seine Türen am Samstag von 11 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Also auf zum Medienstöbern in St. Philippus am Samstag von 11 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen und euch ein spannendes und unterhaltsames Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.